So, normalerweise fange ich mit einer Einleitung an, eine nette Geschichte, ein bisschen, dass wir dann im Gang kommen, dass die Kupplung dann ein bisschen losgelassen wird und dass wir dann losgehen können. Aber das Problem ist, wir haben 17 Versen im Jakobusbrief abzudecken. Das ist ein bisschen ein Witz, weil, also wie kann man 17 Versen im Jakobusbrief in Dreiviertelstunde, halbe Stunde abdecken? Das heißt, ich mache meine Einleitung, meine normale Einleitung, ein bisschen um und mache seine Einleitung zum gesamten Brief. Ein Überblick über das Brief insgesamt. Wir schauen das ein bisschen an und dann tauchen wir dann in den Versen ein und schauen, was Jakobus für uns heute hat. Ich bin richtig gespannt. Und auch die Fragen, die vielleicht danach kommen und wie wir dann mit dem Buch wirklich auf der Gemeindefreizeit wirklich ringen können, wie wir dann vorankommen können. Das Buch ist richtig kurz, es ist später kanonisiert worden, es hat ein bisschen gedauert, bis alle das anerkannt als Schrift, also als heilige Schrift, aber es ist eher früh geschrieben. Der Jakobus ist so ungefähr 66, glaube ich, nach Christus hingerichtet. Bitte? Früher? Hingerichtet, ja, genau. Das Buch ist früh geschrieben, aber das heißt, er ist der Verfasser und es ist dann vor seiner Hinrichtung dann geschrieben. Aber es ist auch interessant zu vergleichen, es ist viel geprägt von Weisheitsliteratur, von Alttestament, also man sieht, das Alte Testament ist einfach da im Buch, also auf jeder Seite einfach wird's also das erwähnt oder es ist dabei, man merkt, okay, er ist in den Psalmen, er ist in der Prediger, er ist in dieser Weisheitsliteratur einfach geschwommen. Es gehört dazu, dass diese alttestamentliche, kurzbündige, prägnanten Aussagen, die die Realität des Lebens ansprechen, sie haben sicher den Jakobus geformt, inspiriert, wirklich vorbereitet. So, es ist eine Art Weisheitsliteratur im Vergleich zu Paulus. Wie Paulus seine Briefe schreibt, Paulus ist oft einfach sehr griechisch in sein Denken, indem er A, B, C, er baut ein logisches Argument einfach auf. Aber also alttestamentliches Denken, der jüdisches Denken dreht sich oft im Kreis. Nicht, dass es nicht vorankommt, aber es ist ein bisschen so wie kauen oder verarbeiten. Also eine Idee wird erwähnt und dann kommt eine zweite Idee, der vielleicht ein bisschen ein lockerer Verhältnis für den ersten. Und dann kommt eine dritte Idee, was vielleicht zurück zum ersten Gedanken dann zurückruft und so weiter. Also es ist nicht, dass es einfach eine Argument aufgebaut wird, logischerweise Schritt für Schritt, sondern wir gehen ein bisschen im Kreis und wir sehen die Verhältnisse zwischen diese mehr oder weniger unabhängige oder nicht ganz unabhängig, aber diese Verhältnisse zwischen diese Ideen. Er ist auch sehr mit Bildsprachen. Er spricht sehr konkret, sehr semitisch, sagt man im Vergleich zu, also Deutsch beschreibt oft, also die einzelnen Teile von einem Wort auf Deutsch beschreibt genau, was es ist. Das Latein macht das auch. Und im Vergleich ist oft dann ein Bild oder eine physische Gegenstand im Blick von einem semitischen, vom hebräischen Gedanken, ist oft etwas Konkretes dabei, was dann also in der abstrakt dann gebracht wird. Versteht ihr, was ich meine? Es ist eine andere Art von Denken und wir sehen das auch, wie Jakobus dann sehr konkret seine Gedanken macht. Er bringt zum Beispiel so Seeausdrücke, nautische Ausdrücke, das Steuern vom Schiff oder praktische Ausdrücke. Also einfach ins Spiegel zu schauen als Mann und das, was das bedeutet, macht das im Alltag. Oder biologische Ausdrücke, heute sehen wir verdorrenen Gras und Blumen. Es ist keine Das ist der erste Vers, der Jakobus, der das geschrieben hat. Es ist auch kein persönliches Brief, wenn man also Korinther anschaut, zum Beispiel von Paulus. Paulus versteht die Situation, er kennt die Leute da und er spricht genau ihre Situation an in dem, was er schreibt. Aber wir sehen hier Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er sagt, er ist ein Diener Gottes und also Diener Jesus Christus. Aber er grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Auf einer Seite ist es ein sehr jüdisch geprägtes Buch, aber die meisten verstehen das als, er grüßt die Gemeinde im Allgemeinen. Man sagt, es ist ein katholisches Brief, also kleine K, nicht die römisch-katholische Kirche, sondern es ist ein allgemeines Brief an alle Christen. An alle Gläubigen. Es ist nicht ein besonderes Publikum, kein besonderer Anlass in der Situation, sondern er spricht einfach die Gemeinden, die in der Zerstreuung, also alle Leute an und spricht ihre Situation an. Sein Ziel ist nicht zu informieren, genaue Informationen zu vermitteln, theologisch oder sonstiges. Sein Ziel ist hauptsächlich zu ermahnen. Zu ermutigen, zu befehlen. Aber er macht das auf eine sehr seelsorgerliche Art und Weise. Er hat Befehle für die Gemeinde, aber er plaudiert mit einem seelsorgerlichen Herz. Bitte, komm zurück zu Jesus. Bitte, folg ihm nach. Reinhold hat es erwähnt. Und ich glaube, das ist der Herzschlag von alle diese Predigen. Der Herzschlag von unserer Zeit auf der Gemeindefreizeit ist Täter des Wortes. Jakobus' Herzschlag für das Buch ist nicht, hey, ich kenne deine Situation, sondern du hast viel im Kopf, du hast viel gelernt, du kennst viel, aber es kommt nicht in den Praxis. Und da geht's los. Was du weißt, was du im Kopf hast, anwenden zu können. Das wirklich in den Alltag zu bringen. Er bringt dann kleinere, kompakte Ideen. Wir werden das sehen, weil wir werden, ich glaube, 7 Teilen anschauen von diesen 17 Versen, also kleine Teilen. Es kommt oft dann diese kleinen, kompakte Teilen, die nicht komplett voneinander unabhängig sind, aber manchmal nur mit einer Relation oder, also die stehen zusammen. Aber sein Herzschlag ist, setz es einfach in den Tat, was du gelernt hast, was du verstehst. Mach Jesus nach. So, jetzt geht's los. Machen wir Teil 1. Genau, die 12 Stämme der ersten Teil. Kapitel 2. Kapitel 1, Vers 2. Danke. Meine Brüder, liebe Geschwister, sagt er mehr oder weniger, Mann und Frau ist auch dabei, meine Brüder, meine Geliebten, meine Brüder. Dieser Begriff kommt mehrmals in dem Buch vor, es setzt oft dann unterschiedliche Teile ab und er spricht sie an und man sieht dieses seelsorgerliche Herz. Und er sagt, achte es für lauter Freude. Okay, sehr gut, ein Befehl, ich soll es für lauter Freude achten einfach. Aber was dann, Jakobus, was soll ich also für lauter Freude achten, wenn mein Kind auf den Schaukel sitzt oder so wie ich diese Woche erlebt habe, das Kind spielt im Meer mit den Wellen und man sieht die Freude beim Kind oder wenn dein bester Freund nach einer langen Pause kommst und du umarmst einander und sagst, hey, schön dich wiederzusehen, das ist auch eine Art der Also Art Freude. Aber was soll ich für lauter Freude achten? Sein erster Kommando ist, achte es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Das Buch fängt steil an, oder? So, erster Kommando. Hey, grüß euch. Schreib an den Gemeinden. Achte es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Oh, sehr steil. Aber zeigt uns, wohin der Bahn eigentlich fährt. Jakobus hat ein Seelsorgerherz, aber er lässt uns nicht auf unsere Lorbeeren ausruhen. Er sagt, also nachdem du gläubig wirst, kannst du dich einfach nicht zurücklehnen und dich entspannen. Nein. Jakobus wird uns ermutigen. Jetzt ist die Zeit, unser Glauben ins Tat zu wandeln. Jetzt müssen wir Täter des Wortes werden. Die mancherlei Anfechtungen da, es macht es eher allgemein verschiedene Weise, sagt die neue evangelistische Übersetzung, sagt, wenn du in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werden. Unterschiedliche Anfechtungen kommen auf dich. Allgemeine Charakter des Buchs auch wird da dargestellt. Vielleicht, wenn man vor Gericht gezogen wird, Jakobus 2, Vers 6, oder persönliche Geldschwierigkeiten, Pleite, Bankrott, Familienstreiten, aber auch Verfolgung. Die Tatsache von dieser Aussage ist, wir in unserem Leben haben nicht die Kraft zu bestimmen, ob und wann Schwierigkeiten auf uns zukommen. Wir haben es nicht zu sagen, hey, jetzt möchte ich auf die Probe gestellt werden. Jetzt bin ich stark genug, jetzt kann ich mich zusammenreißen, jetzt geht's los. Heute bin ich bereit, meine Hausaufgabe gemacht, ich habe meine stille Zeit gemacht, ich bin jetzt bereit, auf die Probe gestellt zu werden. Nein. Er sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Es passiert einfach, es kommt auf uns zu. Aber was wir machen können in der Situation, was können wir bestimmen? Wir können unsere eigene Perspektive auf diese Anfechtungen bestimmen. Wir können sagen, hey, ich werde es für lauter Freude achten, wenn etwas passiert. Ich werde meine eigenen Einstellungen umdrehen. Ist es nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken und die Realität einfach verleugnen wollen? Nein. Also Jakobus gibt uns einen Grund auch, warum wir diese Anfechtungen einfach für lauter Freude achten können. Er sagt, da ihr wisst, Vers 3, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Die Bewährung eures Glaubens. Psalm 12, Vers 7 wird dieses Wort Bewährung, ist das selten erscheinendes Wort eigentlich im Neuen Testament, aber im Alten Testament in der griechische Übersetzung wird das gleiche Wort verwendet. Es sagt, die Worte des Herrn sind reine Worte. In irdenem Tiegeln, geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Das heißt, Bewährung. Die Bewährung unseres Glaubens ist ein prüfendes Feuer. Es prüft uns. Systemenforscher sagen, dass es zwei Arten von Systemen gibt. Und wir müssen ein bisschen breiter vom Systemgedanken. Es ist nicht nur so eine Organisation, das ist auch ein System. Aber es kann sein, dass es eine Ast oder das sind Zellen quasi, die zusammen in einem System arbeiten, unter Anführungszeichen. Versteht ihr, was ich meine? Und es gibt zwei Arten. Nassim Taleb hat ein sehr gutes Buch darüber geschrieben. Er sagt, es gibt fragile Systeme, die zerbrechlich sind, anfällig. Sie verschleuchten sich unter Stress einfach. Und stell dir vor, ich habe eine Ast in der Hand. Ich kann diese Ast vielleicht zwei, vielleicht dreimal biegen, vielleicht viermal. Aber es gibt eine Grenze, wo ich dann diese Ast biege und es knackt. Und es ist jetzt aus für diese Ast. Es kann nicht mehr gerade gemacht werden. Es ist fragil. Zerbrechlich. Anfällig. Dieser Taleb hat aber auch andere Arten, andere Formen von Systemen identifiziert und er sagt, es gibt dann antifragile Systeme. Antifragile Systeme, die sind durch Widerstand und Stress stärker geworden. Robuste und resiliente Systeme. Das beste Beispiel ist deine Muskeln. Wenn du Krafttraining machst, wenn du eine Gewichtskugel jeden Tag 5 oder 10 Mal hochhebst und wieder zurücksetzt, bekommst du in deine Muskeln eigentlich ganz kleine Rissen. Ganz kleine Rissen. Schwierige Gartenarbeit, Krafttraining oder was, also auch eine lange Wanderung. Du bekommst dann Rissen in den Muskeln. Und beim Rasten, Erholen, werden dann diese Rissen repariert von deinem Körper. Wir denken nicht daran, aber es passiert einfach. Und die Muskeln werden stärker und zusammengebaut, aber zusammengebaut stärker als vorher. Das heißt, wenn du einmal der Woche Krafttraining machst, oder 2 oder 3 Mal der Woche, wirst du stärker. Die Vignette kennt sich viel mit Muskeltraining und so weiter und das passiert. Oder? Du wirst dann im Laufe der Zeit, also Wochen, Monate, Jahre lang, wenn du dieses Training gemacht hast, es ist ein antifragile System deiner Muskeln. Sie muss trainiert werden. Jakobus sagt uns in diesem Vers, dass unser standhaftes Ausharren, dass unser Charakter, dass unsere Nachfolge als Jesus ein antifragiles System ist. Wir brauchen Herausforderungen, um zu wachsen. Und wir können es für lauter Freude achten, wenn diese Anfechtungen auf uns zukommen, weil wir wissen, hey, jetzt ist Krafttrainingzeit. Jetzt werde ich herausgefordert, wird mein Charakter geformt und dieses standhafte Ausharren wird herausgefordert und ich werde dann Langmut, Geduld und die Fähigkeit dann durchzusetzen und nicht aufzugeben. Das trainiere ich gerade. Und das heißt, wir können dann in dieser Situation das betrachten und sagen, hey, jetzt ist Trainingzeit. Jetzt ist Zeit für mein Charakter, mein Herz geformt zu werden, obwohl ich das nicht ausgesucht habe, obwohl ich nicht ins Fitnesszentrum des Herzens gegangen bin. Ist das Leben eigentlich Fitnesszentrum des Herzens? Und diese Anfechtungen, diese Herausforderungen, diese Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, sind Möglichkeiten. Und deswegen können wir das für laute Freude achten. Deswegen können wir das als Training betrachten und sehen, hey, der Herr will mich ausrüsten. Der will es, dass ich stärker bin, dass ich bereit bin, was ich glauben, was ich verstehe, was in meinem Kopf steht, anwenden zu können. Aber ich brauche das durch dieses Training. Und das passiert Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche. Das gehört zu unserem Leben. Aber wir müssen das umdenken und für laute Freude achten. Wir müssen das verstehen, was Gott mit uns vorhat. Und deswegen sagt er weiter dann in den nächsten Verse. Wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, Vers 8, Vers 5. Wenn unter euch an Weisheit mangelt, so erbittet er sie von Gott. Ich habe einmal so eine Lehre über Weisheit in der Gemeinde gebracht, und ich wurde angesprochen von einer Person. Es war ein interessantes Gespräch, aber er hat die Frage gestellt, hey, du hast eine andere Vorstellung von Weisheit als die deutsche Sprache. Er hat gemeint, dass Weisheit eine andere Form oder eine andere Vorstellung hat in der deutschen Sprache, und du verdrehst das ein bisschen. Und ich habe das ein bisschen dann nachgeschlagen, ein bisschen mehr gelesen, und es stimmt, dass Weisheit als ein Konzept, ein Wandel in der Philosophie, bei den Philosophen gemacht hat. Platon zum Beispiel glaubte, dass Weisheit die Gute war. Dass wenn wir seine Formen verstanden haben, die so was echt, was real, was wirklich da steht, das ist Weisheit. Aristoteles glaubte, dass die Weisheit wirklich um Prinzipien geht und die sich nicht verändert. Er sucht dann die rationale Kern des Lebens. Die gnostischen Philosophen aber auch, dann sucht er nach Geheimnisse, verborgenes Weisheit. Nach der Aufklärung aber ging es um Methodik, um die richtigen Argumente zu haben. Alles wird rational hinterfragt und auch dann zweifelt, was dann zu postmodernen Gedanken gekommen ist, wo alles dann hinterfragt wird, alles dann gezweifelt wird. Und Weisheit ist eigentlich dann Zweifel, mehr oder weniger in postmodernen Gedanken. Aber Jakobus steht auf einem alttestamentlichen Boden. Und unser Ziel, wenn wir die Bibel verstehen wollen, ist zu verstehen, was meint Jakobus mit dem Wort Weisheit. Und für Jakobus ist Weisheit dieses Fähigkeit zum Leben. Dieses Fähigkeit einzusetzen, was du weißt, was du verstehst. In einem jüdischen Kontext unter jüdischen Leuten war es unmöglich zu sagen, hey, ich verstehe das, ohne dass du das kannst. Wenn man sagt, hey, ich bin ein Schmied, ich habe 7 Bücher über so Eisenschmieden gelesen und ich verstehe das ganze Prozess vom so Aufhitzen, Formen, Schneiden, alles möglich, aber du kannst keinen Hammer aufheben und also nichts machen, das wirklich anwenden, bist du kein Schmied im jüdischen Denken. Also auch, ich glaube, im Allgemeinen sagt man, du kannst es nicht. Und dieses Vorstellung von Weisheit, Sophia ist das dann im Neuen Testament, Chachma im Hebräisch, meine hebräische Aussprache ist schlecht, aber es bringt uns wieder zurück zu diesem Kernaussage, Vers 22, Kapitel 1, Vers 21. Sei Täter des Wortes. Und die Aussage hier dann, wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, wir alle erkennen, dass wir, also wenn wir schon gläubig sind, erkennen wir, dass wir an Weisheit mangeln, weil wir das nicht alle einsetzen können, was wir glauben, was wir verstehen, was in unserem Kopf und in unserem Herzen steht. Wir alle dann sind in dieser Position. So erbitte er sie von Gott. Wir sollen zu Gott gehen und ihm fragen, weil er die Quelle von Weisheit ist, wo er also richtig versteht, wie man leben soll, wie man das dann einsetzen kann. Das heißt, geistlicher Wachstum, geistliche Entwicklung kommt von Weisheit und kommt von Gott. Und wir sollen hier aber auch nicht zweifeln, sondern glauben, dass Gott uns das geben kann. Hier sehen wir Vers 6, Vers 7, ein klassischer Ausdruck, wo Jakobus das auf eine sehr steile, der schwarz-weiße Situation sagt, wo er sagt, hey, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit ungeteiltem Herz, unbeständig in alle seine Wegen. Also er sagt sehr steil, sehr schwarz-weiß, wie es ist mit Glauben und also mit Zweifel. Das heißt nicht, dass du überhaupt gar keine Zweifel hast, kann in deinem Leben. Er versucht, das rhetorisch dann darzustellen, was es ist, wenn wir zu Gott kommen mit unserem Herzen und wir glauben, dass er uns das geben kann. Gott gibt uns gerne diese Weisheit. Wir werden mehrmals von diese Arten und Weisen dann sehen, wie er diese rhetorische Ausdrücke dann anwendet. Wir müssen ein bisschen schneller. Ihr müsst schneller zuhören, sagt ein Mentor von mir. Vers 9. Der Brüder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Arm und reich ist ein starkes Thema im Jakobusbrief. Wir können einfach die ganze Zeit hier bleiben und darüber reden. Aber eins, was wir verstehen müssen, eins, was wir wissen müssen, im Neuen Testament zu dieser Zeit haben viele Leute geglaubt, die Reichen haben Gottes Segen und die sind dann reich geworden, weil sie besonders moralisch gut sind, weil sie besonders moralisch aufgestellt sind. Und Jakobus dreht das um und sagt, nein. Der Brüder, der niedrig gestellt ist, soll seine Erhöhung rühmen. Seine Erhöhung heißt, in Gottes Familie, Gottes Namen zu bekommen. Der Reiche dagegen seine Niedrigkeit. Es erinnert uns an Jesus. Matthäus 5 sagt er in der Bergpredigt, wie glücklich sind die, die begreifen haben, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Jesus sagt es noch steiler, 19, Vers 24, von Matthäus auch. Ich sage euch nochmal, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes Reich. Jesus dreht das noch einmal am Kopf und sagt, nein, es ist schwieriger eigentlich für die Reichen zum Gott zu kommen, weil sie erkennen müssen, hey, es geht nicht um meine Macht, es geht nicht um meine finanziellen Mittel, es geht nicht um meine Fähigkeiten, mich zu schützen mit meinem Geld, mit meinem Namen, mit meinem Titel, mit dem, was ich besitze. Ich muss begreifen, wie arm ich vor Gott stehe. Und Jakobus sagt es gleich, dass der niedrige Bruder soll sich rühmen, indem er erhöht und Gottes Kind geworden ist. Und der Reiche soll begreifen, und er nutzt diese konkrete Bildsprache, du kennst schon, Gras, die Sonne geht auf, verwelkt auf einmal, Blumen verschwinden, in einem Moment, in einem Tag. Sein Reichtum schützt ihn nicht. Gott sieht das, wie es ist, als nichts. So. Geistlich entwickeln. Wir müssen sehen, wo wir sind. Aber es geht weiter. Glückselig ist der Mann, aber der die Anfechtung erduldet. Vers 12. Der die Anfechtung erduldet, nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Siehst du noch einmal die wiederholten Worte, die Gedanken, die noch einmal rauskommen von Vers 2 und Vers 3? Anfechtungen erdulden, nachdem er sich bewährt hat, nachdem er geprüft ist im Feuer des Lebens, bekommt er eine ewige Krone, ewiges Leben. Er zeigt uns dieses Kontrast zwischen Vers 11 und Vers 12, zwischen der reiche Mann, der glaubt, dass er etwas hat und es verdorbt und einfach verschwindet, aber der beim Herrn bleibt, die Anfechtungen erduldet, er bekommt das ewige Leben. Jakobus zeigt uns dieses Kontrast. Er baut auf diese früheren Gedanken und sagt, entweder lassen wir die Sünde in unserem Leben herrschen, wir gehen unsere Begierden nach, oder ewiges Leben. Der nächste Teil spricht das im Gegenteil an, Vers 13. Versuchung. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Er beantwortet die Frage mehr oder weniger, kann ich Gott für mein Leid verantwortlich machen? Ist Gott schuldig, dass ich leide jetzt? Das ist eine interessante Frage. Es ist eine Frage, was jetzt auf der Straße ständig gestellt wird. Hey, ist Gott schuldig, dass ich jetzt diese Schwierigkeiten durchgehe? Und Jakobus sagt, er ist klar. Er gibt noch einmal diese mehrstufige Antwort. Nein, also wir sind für unsere eigene Sünde, für unsere eigene Schwierigkeiten oder anderen und ihre Sünde kommen auf uns zu. Aber Begierde führt zur Sünde, führt in den Tod. Die positive, mehrstufige Antwort ist von Anfechtungen, standhaftes Harren und Reife zu eine starke Reife, zu ein ewiges Leben, was wir in den letzten Abschnitt gesehen haben. Aber hier geht es um Begierde, gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Das ist ein starker Ausdruck, ein starkes Bild vom Begierden empfangen. Und nach einiger Zeit kommt die Sünde daraus. Und wenn die Sünde vollendet ist, kommt dann den Tod. Jakobus macht es klar, wir haben zwei Richtungen, zwei Möglichkeiten im Leben. Entweder ich bete mich oder ich bete was anderes als Gott an, gehe meine Sünde, meine Begierden nach, was ich gerne hätte, und komme ich dann am Ende zum Tod. Oder ich gehe diese Anfechtungen mit Jesus an. Ich entwickle standhaftes Ausharren in mir. Ich schaue, wie Gott dann mich aufbaut und prüft. Und ich bekomme dann diese ewige Kranz, diese Krone, diese Siegerkranz. Teil 6 dann. Vers 16, 17. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Noch einmal dieses sehr sorgerliche Herz. Meine liebe Geschwister. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Licht, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Die Verbindung zu den letzten Abschnitten ist klar. Er baut das nicht 100% auf eine logische Weise auf, aber er sagt, Gott verlockt uns nicht in Sünde, sondern er gibt uns gute und vollkommene Geschenke. Es ist ein mini-theologisches Bekenntnis, wer Gott ist. Wer ist Gott in meine Anfechtungen? Wer ist Gott in meine Herausforderungen? Wer ist Gott in mein Bedrängnis? Er ist der Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Er verändert sich nicht, auch wenn unsere Situationen sich verändern. Gott meint es gut mit dir in deinem Bedrängnis, in deinen Schwierigkeiten. Er will uns gute Gaben, so wie Weisheit, so wie die Fähigkeit, das einzusetzen, was wir verstehen, was wir gelernt haben, was in unserem Kopf steht. Er ändert sich nicht. Er hat uns erwählt, der Anfang von seiner neuen Schöpfung, um das darzustellen, was er vorhat mit der Welt. Gott bleibt dasselbe in unseren Schwierigkeiten. Und wenn wir das gemeinsam betrachten, diese ganze 17 Versen, sehen wir wirklich was Wunderschönes, was sehr Praktisches für unser Leben. Dass wir eine Freude haben kann in Anfechtungen, in Bedrängnis, in Schwierigkeiten, die die Welt nicht wirklich versteht. Weil die Welt sieht es nicht von Gottes Perspektive, sieht nicht, was Gott mit uns vorhat, dass er uns liebt, dass er ein Ziel in unserem Leben hat. So, die ersten Befehle im Jakobusbrief sind gekommen. Mehr kommen noch, aber wir sehen auch dieses sehr sorgerliche Herz von Jakobus und sein Wunsch, dass wir, Jakobus 1, Vers 22, Täter des Wortes werden. Dass wir lernen, das einzusetzen, was wir verstehen, was wir gemacht haben. So, eine letzte Frage für euch. Das funktioniert nicht. Okay, ja. Okay, wir lassen es einfach. Letzte Frage für euch, ich stelle dir. Was hast du jetzt in deinem Leben, dass du aus lauter Freude achten sollst? Was steht jetzt dir an und du sagst, hey, ich gehe nicht gerne in dieses Fitnesszentrum des Herzens, aber ich stehe auf, weil ich ein Mensch bin und nicht im Bett die ganze Zeit bleiben kann und ich mache dieses Training, aber was hast du jetzt im Leben, wo du sagen kannst, hey, das ist lauter Freude. Freude pur. Ich kenne so viele Leute, die durch Schwierigkeiten gegangen sind, durch schwierige Situationen, die vielleicht am Ende ihres Lebens gekommen sind und sie sagen, hey, bankrott, pleite, zu Ende mit Drogen suchen oder irgendwas zu kommen, zum wirklich am Boden zu kommen, das war das Beste, was mir je stattfinden konnte. Was war in dem Moment, dass ich Jesus kennengelernt habe? Was war in dem Moment, wo ich erkannt habe, hey, ich habe nichts außer Jesus. Ich habe nichts außer was er mir schenken kann. So. Machen wir vielleicht eine kurze Stille und sagen, Herr, was sind die Situationen in meinem Leben, wo ich dir einfach Danke sagen soll? Wo ich sagen soll, Herr, danke für diese Person. Danke für diese Situation. Danke, dass du mich begleitest.